Die ungeheure Aggressivität in den Medien gegen den Glauben an den lebendigen Gott ist schon erschütternd. Wir müssen nicht unbedingt gute Naturwissenschaftler sein, um von der Naturwissenschaft her beweisen zu können, dass es unbedingt einen Schöpfer geben muss. Für mich ist persönlich, und wenn man dem nachgeht, sollte man da zu dieser Feststellung kommen, eines der stärksten Argumente für die Existenz eines Schöpfers, des Schöpfergottes, eben der ethische Monotheismus. Es ist etwas ganz Außerordentliches, das in der Welt existiert, das dem gefallenen Menschen entgegenstrebt, nämlich gerade dieser ethische Monotheismus, diese Verbindlichkeit, mit der wir Gottes Wort ernst nehmen oder Gottes Wort leben. Ich habe deutlich gemacht, dass Götzendienst oder Götterglaube, wie auch immer er ist, ob der nun eine monotheistische oder eine polytheistische Ausprägung hat, dem Menschen eigen ist, dass es etwas ganz Normales ist, das aus dem Menschen herausströmt, und da wird er sich auch nicht untreu werden. Und das ist auch ein Grund, warum, wenn wir der Sache weitergehen, warum Israel seinem Gott untreu werden konnte, während die anderen Völker ihrem Gott nicht untreu werden konnten. Warum nicht? Weil das ja keine Götter waren. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Es gibt ja keine Götter. Aber für mich ist der Glaube an den einen Gott aufgrund des ethischen Monotheismus einer der kräftigsten Beweise dafür, dass ein lebendiger Gott ist. Und das sollten wir propagieren. Ein weiterer Punkt ist der, ich sehe, dass wir dieser Aggressivität unbedingt entgegenwirken müssen, entgegentreten müssen. Aber wir können das nicht, indem wir wieder so eine Art fundamentalistisches Christentum aufbauen und auf gewisse Dinge pochen, sondern wir können das nur, indem wir die Prinzipien, die Jesus deutlich gemacht hat, leben und deutlich machen, dass durch ein Leben mit Jesus aufgrund der Neugeburt uns dazu befähigt, eine Gesellschaft aufzubauen, in der es Frieden gibt. Das war der Wunsch Jesu schon von Anfang an, dass Frieden ist unter den Menschen. Nicht erst in, wer weiß, wie weit entfernter Zeit. Darüber sollten wir nachdenken, das sollten wir wirklich vertiefen. Diesen Gedanken müssen wir nachgehen. Das ist für mich noch wichtiger als ein guter Naturwissenschaftler zu sein und beweisen zu können. Ich habe persönlich eine Freundschaft mit Werner Gitt und er ist ein großartiger Wissenschaftler und er tut seine Arbeit und ich tue meine Arbeit. Wir sind persönlich Freunde und von daher ist das nicht gegen die Naturwissenschaft gerichtet. Nur ich kann mir vorstellen, dass es uns leichter fällt, in der Hinsicht, so wie ich es heute Morgen auch gesagt habe, zu argumentieren. Nicht jeder ist ein guter Naturwissenschaftler. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen oder Monaten mit einem Freund, er ist Naturwissenschaftler, er ist Mathematiker und Physiker und Oberstudienrat und so, wir sind gleichaltrig. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben so über manche Fragen der Schöpfungsgeschichte gesprochen. Und dann kamen wir an unsere Grenzen. Haben wir gemerkt, halt, hier können wir nicht weiter diskutieren, das lassen wir mal lieber sein. Wir begeben uns in das Reich der Spekulation. Lass uns mal auf das uns beschränken, was wir wirklich beherrschen, was wir können. Und das wollen wir auch tun. Und ich denke, wenn wir Jesus, wenn wir die Bibel, wenn wir das betrachten, nämlich das, was Gott Abraham gegeben hat, und wir sind Kinder Abrahams und Abraham ist unser Vater, das ist eine gute Voraussetzung, um der kaputten Welt entgegenzutreten. So, unser Thema zunächst: Unterschiede zwischen hebräischem, semitischem, biblischem, israelitischem Denken und griechisch-römisch-abendländischem Denken. Das Christentum wurde schon bald eine richtige europäische Religion, die sich hellenistischem Denken angeglichen hatte und unterworfen hatte. Und dadurch verlor es natürlich wesentliche Elemente der hebräisch-biblischen Denkweise. W.F. Albright, 1891 bis 1971, war ein sehr bekannter Orientalist, Jerusalem gewesen. Der hat gesagt, dass im 5. Jahrhundert gleichzeitig sowohl der Platonismus als auch der ethische Monotheismus durch Ezra die Welt beeinflusst haben. Und beide hatten einen geistigen Höhepunkt. Israel musste sich dann nicht nur gegen hellenistisches Denken, sondern auch gegen semitische Völker geistig zur Wehr setzen. Es gab da eine Menge von Auseinandersetzungen, auch da. Schon im 9. Kapitel des 1. Buches Mose sind grundsätzliche Aussagen gemacht. Gott wird Jafet ausbreiten, er wird in den Hütten Schems wohnen, während Kanaan ihr Knecht sein wird. Nach Rabbi Hirsch, Samson Raphael Hirsch, der im 19. Jahrhundert lebte, eine bedeutende geistige Größe, repräsentiert Schem, Sem, den Geist, Schem, der Name, ne, Schem, Ham, heiß, warm, Ham, ihm gegenüber die höchste Potenz glühender Sinnlichkeit, während sich bei Jafet Geist und Sinnlichkeit begegnen. Den meisten Lärm macht die Sinnlichkeit. Das ist klar, ne? Das ist klar. Es sind auch die Nationen, die erobern, zerstören und genießen. Wenn dieser Geist die Oberhand gewinnt, ist es grausam. Das haben wir selbst in unserem Volk auch erlebt. Auch der Schönheitssinn, die Ästhetik, ist nicht das Höchste. Hier hatte es bei Jafet, und sein Nachkomme ist ja Javan, Jonien, der ionische Grieche, zur höchsten Blüte gebracht. Jonia und Dora sind ja zwei verschiedene Völker. Die Dora sind ja mehr den Spartanern zuzuordnen und haben ja nicht diese Philosophen gestellt. Bei Schem sind es die Hebräer. So sind Jafet und Schem die Bildner und Lehrmeister der Menschheit. Wobei Schem sie geistig und sittlich erleuchtet und Jafet die Welt ästhetisch verändert. Bei Cham spielt also rohe Gewalt und Sinnlichkeit eine entscheidende Rolle. Natürlich kann man das nicht alles so verallgemeinern, aber das sind Wesensmerkmale. Die Hebräer sind ein arbeitsames Volk, praktisch orientiert. Ja, dann greifst du dir an den Kopf und sagst, kann man eigentlich nicht so sagen, die arbeiten immer mit der Knete, ne, mit Geld, Zinsen und so weiter, Philosophen. Ja, gehen wir aber weiter zurück, da sind wir ja Christen schuld. Brauche ich nicht drauf einzugehen. Dem Hebräer liegt die Theologie weniger. Er hat vor allen Dingen die Anbetung Gottes im Auge. Und scheinbare oder auch unauflösbar scheinende Widersprüche kann er akzeptieren. Für den Griechen müssen Zusammenhänge vernünftig, logisch und erklärbar sein. Für den Hebräer ist das örtliche Sich-Befinden eines Dings kein Sein in unserem Sinn, sondern nur eine gewisse Zugehörigkeit zwischen dem Ding und seinem Ort. Das ist eine Beziehung. Das Sein selbst ist etwas anderes. Der Hebräer denkt nicht weniger als der Grieche. Bestimmt nicht. Möglicherweise aber ist seine Sicht weniger durch sich selbst eingeschränkt. Wahrheit wird weniger gedacht. Wahrheit wird erlebt. Wahrheit, Emet, hat ja dieselbe Wurzel wie Emuna, ist nicht bloß eine intellektuelle Richtigkeit beziehungsweise eine intellektuelle Wirklichkeit. Sie ist vor allem Dingen Zuverlässigkeit, Treue. Emet wird oft mit Treue übersetzt. Und in enger Beziehung zum Menschen und in seiner absoluten Integrität. Wirklichkeit oder Wahrheit wird als Wirklichkeit erfahren. Das Schubladendenken ist dem Hebräer fremd. Gott wird nicht erklärt. Er ist einfach da und er handelt. Bereshit bara Elohim. Am Anfang hat Gott geschaffen. Fertig. Er ist da. Muss man nicht beweisen. Wenn ein Klecks an der Wand ist, dann ist ein Klecks an der Wand. Den muss ich ja nicht beweisen. Naja. Gott wird erfahren, erlebt und Leben wird als Leben erfahren und nicht in theoretischen Denkgebäuden. Auch Menschen handeln und werden über ihr Handeln begriffen. Dabei ist alles in gewissem Maß doch wieder theologisch, wenn man so will, und geistlich. Allerdings, die Trennung zwischen weltlich und geistlich, wie wir sie kennen, die gibt es nicht. Also ich bin in meinem weltlichen Beruf Schuhmacher, und in meinem geistlichen Beruf bin ich Ältester der Gemeinde. Ja, was ist da so unterschiedlich? Ich bin Schuhmacher, bin Ältester. So, was ist da ungeistlich am Schuhmacher? Ne? Große Denker, Weise unter den Juden hatten oft ganz einfache Berufe. Oft waren sie sehr arm sogar. Ne? Also diese Trennung zwischen weltlich und geistlich, die kennt der Hebräer nicht. Geschichtliche Vorgänge mit ihren Prinzipien haben einen außerordentlich hohen Stellenwert. Und das wird auch an den jüdischen Gebeten, wenn wir sie durchlesen, sehr deutlich. Hebräisches Denken ist somit doch irgendwo religiöses Denken, dynamisch, kraftvoll, leidenschaftlich, explosiv. Und das kommt dem griechischen Denken bisweilen als unharmonisch, als übertrieben und maßlos vor. Also der Hebräer ist ihm da wohl doch nicht so Kulturmensch. Aber immer ist bedeutend, der Mensch, der einzelne Mensch, der steht beim Hebräer im Vordergrund. Sollte jemandem gegeben sein, die Augendeckel nicht in der vollkommenen Beherrschung seines Geistes und seiner körperlichen Kraft zu meistern, dann habe ich volles Verständnis dafür. Es ist die Zeit, wo gewisse Vorgänge in unserem Körper, in unserer Physis oder irgendwo ihren Tribut auch fordern. So macht euch nichts daraus, ich mache es mir auch nicht. Wenn ich werde hier bestimmt nicht einschlafen, obwohl ich schon mal bei meiner eigenen Predigt eingeschlafen bin. Ja, ist mir passiert, was soll ich tun? Hör mal. Ich muss selber sehr langweilig gewesen sein. Nein, also macht euch nichts draus, sollte jemand mal irgendwie ein Problem haben mit jetzt in der Nachmittagszeit, das ist vollkommen normal, ne? Trinkt ein Glas Wasser oder was auch immer. Im Gegensatz zum Hebräer erscheint uns das griechische Denken eher als statisches Denken. Obwohl statisch ist nicht der richtige Ausdruck. Nö, kannst du gleich mitnehmen. Hier, komm, Kari. Ja, so. Ich habe mal einen Spruch gehört. Christen machen immer alles gleich. Im Gegensatz dazu erscheint das griechische Denken eher als statisches Denken. Statisch aber ist nicht der richtige Ausdruck eigentlich, aber im Vergleich damit ist es schon irgendwo zutreffend. Thorleif Bormann, der hat ein schönes Buch geschrieben, das griechische Denken oder das hebräische Denken im Gegensatz zum griechischen. Ein interessantes Buch, ist vergriffen leider, nur antiquarisch zu bekommen. Der schreibt, man kann es auch dynamisch-harmonisch nennen, ruhig, maßvoll, ästhetisch, also das griechische Denken. So, und jetzt kommen einige Gegenüberstellungen. Abraham Heschel, ist der bekannt? Abraham Heschel, ja, er lebt nicht mehr, man kann ihn jetzt nicht sehen und hören. Er war Professor, er war in Frankfurt, ein hervorragender Geist. Später ist er dann nach Amerika gegangen, hat wunderbare Bücher geschrieben. Ich kann euch die nur empfehlen. Der Mensch fragt nach Gott, Gott sucht den Menschen, der Sabbat, Israel und Maimonides und alle möglichen Bücher. Fantastisch. Also, das ist großartig. Er sagt, der Grieche will Wissen ansammeln. Der Hebräer da'at Elohim. Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Und Yirat Adonai, Gottesfurcht. Er will Anbetung. Anbetung. Wobei Anbetung nicht so Anbetung ist, dass ich da irgendwas singe oder bete, sondern einfach vor Gott staunend stehe. Für den Griechen ist Selbstverwirklichung. Frei sein, die höchste Tugend. Das ist ein Element, das auch nach 1968 massiv und vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten oder Jahren in die Gemeinde eingedrungen ist. Selbstverwirklichung, Individualismus, frei sein. Nein, ich bin nicht gesetzlich. Es hat alles seinen Platz, aber manchmal ist das gerade bedenklich. Biblisch ist, Gehorsam ist die höchste Tugend. Griechisches Denken sagt uns, höchste Autorität ist die Vernunft. Biblisch, höchste Autorität ist Offenbarung, ist Gott selbst, der zu uns kommt. Aber, wenn man an die Vernunft denkt, ohne Verstand geht nichts. Hillel hat gesagt, ein Mensch, der nichts weiß, der kann nicht fromm sein. Pirkei Avot 2, 6. Also, Gott hat sich doch eine Menge gedacht, als er die 1450 Gramm modulierte. Ne? Hier unterhalb unserer Schädeldecke. Ja, da hat er sich was bei gedacht. Ja, und als er dann die Verbesserung vorgenommen hat nach dieser Narkose, da hat er ein paar Windungen mehr reingesetzt und ein paar Verbindungen da anders geschaltet und ist dann mit weniger ausgekommen, mit der gleichen Leistung, ne? Im Griechischen ist es so, dass der Mensch Gottes Wort kritisiert. Ich hatte einen Pfarrer, der hatte uns Religionsunterricht gegeben, wenn der dann seinen Sermon da ablieferte und uns dann die Bibel erklärte, dann hat er alles kritisiert. Da hat er Jesus kritisiert und den Schreiber kritisiert, den Lukas und den Jesus und dann alles Mögliche. Ja, das muss man, ne? Biblisch, Gottes Wort kritisiert den Menschen. Gottes Wort beschreibt den Menschen, wie er ist. Finde ich gut. Und jetzt kommt etwas, griechisch. Bei Platon ist der Leib eine Höhle, in der der Geist gefangen ist. In der Sonntagsschule, da gibt es so ein Liedchen im Englischen, im Innern, da ist ein Kästchen, in dem die Seele wohnt. Ne? Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Der Geist ist gefangen. Biblisch ist, Gott ist einer. Der Mensch ist eine Einheit. Wie Mann und Frau eine Einheit sind. Fülle von Ausprägungen gibt es, aber er ist eine Einheit. Echad. Das Wort Echad, Achdut, das drückt aus, nicht eins. In diesem Sinne, eins, sondern Einheit, eins. Also, es können mehrere sein, aber eins. Als ich Platon las, als Jugendlicher, dann dachte ich, oh, der Mann hat es echt drauf. Der hat ja so viele tolle christliche Ideen. Bis ich dann feststellen musste, stimmt nicht. Die Christen haben von ihm eine Menge übernommen. Konsequent, wenn wir in Platon weitersehen, wichtig ist das Außerweltliche, das Überirdische, das Vollkommene, das Schöne, das kommt erst alles später, nach diesem Leben. Ich kann mich erinnern an die lieben Leute, die immer sagen, ach, das Jammertal. In diesem Jammertal, wir sind so in diesem Jammertal, dann werden wir bald bei Jesus sein und erlöst sein, da wird alles besser sein. Das Interessante ist, wenn sie dann aus diesem Jammertal erlöst werden könnten, dann gibt es da eine kleine Nummer. 1, 1, 2. Herr Doktor, kommen Sie doch mal bitte schnell. Ne? Auf der einen Seite redet man vom Jammertal, aus dem man erlöst werden will und freut sich auf den Himmel und lässt solche Sprüche ab. Aber auf der anderen Seite möchte man doch gerne auf der Erde bleiben. Wo ist da die Kohärenz? Ist das nicht ein bisschen schizophren? Hm? Nein. Biblisch, das mag uns erstaunen. Die Bibel ist sehr innerweltlich. Gott sagt zu Abraham, wandle vor mir oder lebe vor mir, gehe vor mir und sei tamim, sei untadelig, sei vollkommen. Aber wenn wir vollkommen hören, dann meinen wir müssen perfekt sein. Davon ist nie die Rede. Das Wort Tamim hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass ich die mir zugewiesene Aufgabe in Treue erledige, indem ich bis an meine Grenzen gehe. Aber ich gehe bis dicht an die Grenzen. Ich lasse nichts aus. Aber ich gehe nicht über die Grenzen hinweg. Wenn ich über die Grenzen hinweggehe und wenn ich nicht bis an die Grenzen gehe, dann bin ich eben nicht tamim, dann bin ich eben nicht vollkommen. Aber ich bin nicht. Aber Gott fordert nicht Perfektionismus von mir. Deswegen ist die jetzige Welt sehr, sehr, sehr wichtig. Die zukünftige Welt ist natürlich auch real, aber der Sinai ist genauso real. Es ist nur so, auf dem Sinai redet Gott sehr wenig oder fast gar nichts von einer zukünftigen Welt. Hätte er doch machen können, ne? Darüber wäre viel zu sagen. Oh, da tut sich jetzt eine Riesentür auf. Der Sinai war ein kosmisches Ereignis. Gott kommt zum Menschen herab. Ja, ist so. Und er sagt, baut euch eine Rakete, damit ihr zu mir nach oben kommt, in mein Heiligtum. Sagt er das? Nein, wissen wir. Er sagt, baut mir ein Heiligtum. Ich will bei euch wohnen. Der Platon, der muss nach oben. Der platonische Christ, deswegen wahrscheinlich auch platonische Liebe, ne? Kommt nie dazu. Der platonische Christ, der will immer nach oben. Der Geist strebt nach oben, zum Herrn entgegen. Dabei ist der Herr doch da. Der Herr kommt zum Sinai. Der Herr kommt herab. Er sagt, ich will bei euch wohnen. Gott offenbart sich nicht mystisch einer Einzelperson, einem religiösen Führer, wie das andere Religionen vorgeben. Die kommen dann immer aus irgendeinem Geheimnis, aus einer geheimnisvollen Höhle oder wer weiß wo, her und erzählen dann den Leuten was. Nein, Gott offenbart sich einem ganzen Volk. Man kann ihn nicht sehen, sicherlich. Aber Gott offenbart sich einem ganzen Volk und er redet zu dem ganzen Volk. Die 10 Worte, ne? Das ganze Volk nimmt teil an der Offenbarung Gottes. Und er redet nicht über die zukünftige Welt. Bei uns ist das anders. Unsere Lieder, wenn sie von Jerusalem singen, dann singen wir nicht von Jerusalem, Shel Zahav, Shel Nechoshet, Shel Or. Dann singen wir vom himmlischen Jerusalem. Ne, wir singen immer vom himmlischen Jerusalem. Und unsere Verkündigung lautet, bekehr dich, damit du in den Himmel kommst. Ne? Dort ist das Vollkommene. Und die Auferstehung ist das Nonplusultra. Wir müssen dahin. Natürlich ist das alles wichtig. Streite ich gar nicht ab. Aber wer von euch ist länger als 30 Jahre gläubig an den Herrn Jesus? Wiedergeboren, neugeboren. Immer noch hier, ne? Noch nicht oben angekommen. Ich habe immer gesagt, um sich zu bekehren, braucht man ein Blatt von der Bibel, mehr nicht. Aber um 70 Jahre mit Gott zu gehen und seiner Aufgabe treu zu sein, tamim zu sein, vollkommen zu sein, im Sinne, wie ich es gerade geschildert habe, dazu brauchen wir so ein dickes, schweres Buch. Na, das brauchen wir. Merkt euch das. Das neue Jerusalem, ja. Das kommt von oben herab auf die Erde. So. Wir sind nicht eine Höhle. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt. Die Kirche hat gesagt, der Heilige Geist flieht aus dem Zimmer, wenn Mann und Frau intim sind. Zwei Tempel werden zur Höhle. Das ist ein Irrsinn, ne? Das ist doch abartig. Abartiges Denken. Dass sowas gegen den Menschen gerichtet ist, ist doch selbstverständlich. Und dass Menschen, die denken, dann sagen, das kann es doch nicht sein, das ist doch ein Blödsinn. und sich dagegen wenden, das ist doch völlig normal. Aber die sind dann als Atheisten abgeschmettert worden. Diese Leute haben nur das getan, wozu Gott ihnen verholfen hat, nämlich ihren Verstand gebraucht. Und jetzt hätten Leute da sein müssen, die ihnen gezeigt hätten, wie der richtige Weg ist. Und da hatten sie oft eben nicht die Möglichkeit, den Zugang zu solchen Menschen. Aber das waren suchende Leute. Ich habe ja eine Menge davon gelesen. Jerusalem wird 753 Mal in der Bibel erwähnt. 5-mal das Himmlische. Wie gesagt, das kommt, das neue Jerusalem, das kommt auf die Erde. Dieses Denken hat sich schon bald auf der Basis der griechischen Mystik entwickelt. In der griechischen Mythologie haben wir gewisse Parallelen hinsichtlich des Lichtträgers. Eusphoros, Luzifer, ne, der sich gegen Zeus erhebt und dann in einem harten Kampf in den Hades geworfen wird. Und wenn jemand in den Hades hinabsteigt, gibt es eine Chance, da herauszukommen. Nach griechischer Ansicht wurde diese Erde erschaffen, weil es den Aufstand des Eusphoros gegeben hat, des Luzifer gegeben hat. Das ist so eine gewisse Parallele. Wir haben dieses Denken auch. Sicher mag das auch dem Denken der Griechen, also eine ähnliche Situation finden wir ja in der Bibel, bei Jesaja, Hesekiel, Jesaja 14, Hesekiel 28, von dem Engel, der sich erhob. Und wir haben die gefallenen Engel, wir haben auch die Nephilim, die Gefallenen. Wir haben das, und das mag auch dem griechischen Denken entgegengekommen sein. Ja, aber wie du schon sagtest, das Glaubensbekenntnis der Kirche, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, das ist ja nun eine wirkliche Herausforderung, ne, an den Verstand. Wo ist sein Leben in Galiläa? Wo sind die Jahre seines Wirkens? Kein Wort davon. Jesus kam nicht nur, um zu sterben, Jesus kam, um zu leben. Sein Leben ist wichtig. Er lehrte und machte viele Jünger. Und er sagt, wenn ihr hingeht, ist auch interessant, auch wie wir die Akzente verschoben haben. Matthäus 28 haben wir einige Partizipien. Partizipium, hingehend, macht alle Völker zu Jüngern. Das Wort hingehend ist eigentlich ein hebräisches Füllwort. Jesus hat ja in Hebräisch gesprochen. Das ist eigentlich ein Füllwort. Was er eigentlich meinte, geht hin und macht Jünger. Die Betonung ist nicht hingehend. Die Betonung ist die große Aufgabe, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Oder die Menschen, mit denen wir in Verbindung kommen, zu Jüngern zu machen. Das heißt nicht, dass sie gläubig werden, das sind noch viel mehr. Sondern so viele Menschen wie möglich zu Jüngern machen, damit sie hingehen und andere zu Jüngern machen und lehren. Dass es so diesen sogenannten Schneeballeffekt gibt. Das war seine Sache. Wir machen Folgendes, wir gehen hin, machen ein paar Leute zu Jüngern und arbeiten 40 Jahre an den 30 Leuten, damit sie in den Himmel kommen. Und haben dann das seltsame Phänomen, dass der vor 40 Jahren ein Geizhals war, nach 40 Jahren immer noch ein Geizhals ist. Dass derjenige, der immer ein Bedenkenträger war, nach 40 Jahren auch noch immer ein Bedenkenträger im Vorstand ist. Und wenn schon alles beschlossen ist, dann hebt er seine Hand und sagt wieder was. Und alle wissen, jetzt kommt's, ne? Ja, jetzt. Diskussion war schon fast zu Ende, aber es ist halt so, ne? Das kommt durch die Verschiebung von Akzenten. Wichtig ist Jesus. Natürlich ist es wichtig, dass die ganze Welt durchdrungen wird. Dass wir in die ganze Welt hinausgehen. Das hat er ja auch gesagt. Und es ist erstaunlich, was seine Jünger daraus gemacht haben. Kennt ihr das, ne? Der Petrus kommt von Cornelius nach Hause. Dann fragt man ihn, sag mal, Petrus, wir haben da so eine Geschichte von dir gehört. Warst du bei einem Heiden im Haus? Mehrere Tage? Ja und? Ich hatte eine Offenbarung. Ne? Gott hat zu mir geredet. Dann stimmt das doch. Heute Abend ist Vorstandssitzung. Da musst du dich verantworten. Und da musste er sich verantworten. Ja, für einen Juden, Jesus wusste genau, was er sagte. Für einen Juden war es eine unglaubliche, und ist bis heute eine unglaubliche Herausforderung, in ein heidnisches Haus zu gehen und dort zu essen. Es ist doch nicht koscher. Ne? Also, das war schon nicht einfach. Aber Jesus sagt, wenn ihr hinausgeht, macht Jünger, lehrt sie, damit sie das alles halten, was ihr von mir gehört habt. Lehrt sie halten, dass sie tun. Lernen, wie das geht. Studiert das Wort, lehrt das Wort. Dadurch soll eine bessere Welt entstehen, in der die Menschen füreinander da sind. Seit Kain ist das Verhältnis zum Bruder zerstört. Das ist doch so ungeheuer wichtig. Die Ausrichtung auf die Zukunft, auf die bessere Welt, lässt uns unsere Aufgaben für heute vergessen. Wir haben daran zu arbeiten, ich werde das noch einige Male wiederholen, wir haben daran zu arbeiten, dass dort, wo wir stehen, unsere Welt ein bisschen besser wird, dass wir ein bisschen Frieden unter die Leute bringen, unter unsere Nachbarschaft, an unserer Arbeitsstelle, dort, wo wir sind. Wir können doch nicht genauso aus der Haut fahren wie alle anderen, die unseren Gott nicht kennen. Das ist doch der Unterschied. Wenn wir eine Gemeinde sind, dann kann man uns doch nicht daran erkennen, dass wir eine spezielle religiöse Gruppe sind, sondern daran, dass wir hier eine besondere Lebensqualität entwickeln, die den Nächsten und das Wohl des Nächsten zum Ziel hat, zur Aufgabe gesetzt hat. Und nicht einmal nur die himmlische Heimat. Das ist doch nicht das Problem, in die himmlische Heimat zu kommen. Das sollte doch relativ einfach sein, wenn wir den Willen Gottes immer tun. Aber dass wir hier treu sind in dem, was wir zu tun haben, darauf kommt es doch an. Und das ist der große Unterschied zwischen griechischem und hebräischem Denken. Paulus scharte Menschen um sich, Jünger um sich, um die Welt zu heilen. Tikkun HaOlam heißt das. Tikkun HaOlam. Ein ganz wichtiger Grundsatz und den sollten wir uns zu eigen machen. Die Menschen sollten in einer engen Lebensgemeinschaft mit Gott sein und andere Menschen in die Erkenntnis der Wahrheit hineinführen, in ein Leben wahrer Gottesanbetung. Erkenntnis Gottes, Anbetung, Gehorsam. Freiheit liegt im Gehorsam. Es gibt hier diesen schönen Satz im zweiten Buch Mose. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausgeführt und in eine neue Sklaverei hineingebracht habe. Merkt ihr was? Die 10 Worte, die 10 Gebote sind ein Ausdruck für Freiheit. Das sind 10 Worte für freie Menschen. Ihr seid jetzt frei. Und jetzt gebe ich euch 10 Gebote, 10 Worte. Nicht, um wieder unfrei zu werden, sondern in dieser eurer Freiheit zu leben. Ihr werdet keine anderen Götter anbeten. Ihr werdet euch keine Götzenbilder machen. Ihr werdet auch keinen Ehebruch begehen oder Menschen anlügen oder Geschichten über andere Leute verbreiten oder gar das haben wollen, was andere haben. Das werdet ihr nicht machen. Solltet ihr das machen, dann wisst ihr, dass ihr dieses Paradigma, oder könnt ihr euch an dieser Skala dann orientieren und feststellen, dass ihr eben nicht in meinem Willen seid und dass ich offensichtlich nicht mehr euer Gott bin. Wenn ich euer Gott bin, dann werdet ihr diese Dinge alle nicht mehr tun. Okay? Ja. So. Das Wunderbare im hebräischen Denken ist, Gott hat uns alle dazu berufen, zu lernen. Gott will, dass wir alle Tora studieren. Und das sind nicht die 5 Bücher Mose allein, das ist die ganze Bibel. Gott wollte, dass sein Volk ein Volk von Gelehrten ist. Und als Josaphat das durchgeführt hat, Leviten und Priester ins Land hinausgeschickt hat, um das Volk zu lehren, Tora zu lehren, da kam Gottesfurcht über andere Völker. Israel hat nicht mehr getan, wie es andere Völker taten, hat sich nicht mehr an anderen Leuten orientiert, an der Freiheit der anderen, sondern an seiner Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat. Alle sollen studieren. Hillel hat gesagt, Marbe Torah, Marbe Chaim. Je mehr Torah, desto mehr Leben. Sagen wir das auch? Je mehr Gesetz, je mehr Bibel, desto mehr Leben. Torah ist nicht nur Gesetz. Torah ist ein schlechtes Wort. Gesetz ist ein schlechtes Wort für Torah. Das haben alle jüdischen Gelehrten bedauert, dass man das in der Septuaginta mit Nomos übersetzt hat. Das ist schade. Ja, hebräisches Denken bedeutet als Partner Gottes, und das ist ein schlechtes Wort, Partner, aber es ist doch gut verständlich, bringen wir Gottes Heiligkeit und Erlösung unter die Menschen. Und Heiligkeit, und das ist jetzt auch wieder ein Unterschied zu griechischem Denken. Heiligkeit ist einfach die Andersartigkeit Gottes, die sich in seiner Güte, in seiner Weitherzigkeit, in seinem großen Herzen für die Menschen offenbart. Er lässt nicht 5 Grade sein, absolut nicht. Aber er hat ein Riesenherz, Chesed, Ve'emet, Gnade und Wahrheit. Das ist sein Konzept. Und als solche tragen wir sein Konzept unter die Leute. Darum, das ist wichtig. Aber wenn wir das begreifen, das ist mehr als einem Menschen zu sagen, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Dann fängt die Diskussion nämlich an. Gibt überhaupt keine Hölle. Hölle ist, ne? Wisst ihr was? Nein. Darauf kommt es an, die Andersartigkeit Gottes. Das ist seine Heiligkeit. Während im griechischen Denken Heiligkeit etwas mit 40 Grad unter Null ist, ne? Eiskalt, vorsichtig, ne? So heilig, jetzt sich nicht bewegen, den Kopf nicht nach rechts oder nach links, nicht die Hände falten, die Hände so halten, so, oder preußisch, ne? Je nachdem, wie man das halt versteht, heilig dem Herrn. Ja, gut. Das soweit zu dem hebräischen Denken, zu griechischem Denken, Unterschiede, die wir da haben. Man hat schon sehr, sehr bald das hebräische Denken sein gelassen. Ich muss aber gleich dazu sagen, wo wären wir hingekommen, wenn wir nicht hellenistisches Denken mit übernommen hätten? Oder wenn wenn hellenistisches Denken nicht dabei gewesen wäre. Es war auch nötig. Wir hätten ohne griechische Sprache das Evangelium ja nicht in die Welt hinaustragen können. Wie will man heute ohne Englisch die Computer weltweit bedienen? Ne? Es geht nicht. Und das, was heute Englisch ist, war früher Griechisch. Ne? Die Römer sprachen Griechisch und auch in Rom sprach man Griechisch. Gebildete Leute sprachen Griechisch. Selbstverständlich, auch in Israel sprach man Griechisch. Nicht alle sprachen Griechisch, aber immerhin einige sprachen Griechisch. Und wir sehen es ja auch. Nein, man muss das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Und das strukturierte, gut strukturiertes Denken, wie wir es auch von den Griechen bekommen haben, das ist nicht ein Nachteil, das ist ein Vorteil. Aber wo das ergänzt wird durch das dynamische hebräische Denken, da ist es ganz hervorragend. Ne? Da können wir ganz hervorragend weiter dran arbeiten. Kommen wir zum nächsten, zu den Evangelien und zum Neuen Testament und dem hebräischen Hintergrund. Evangelien und Neues Testament sind hebräische Literatur, jüdische Literatur aus dem ersten Jahrhundert und damit unauflösbar verbunden mit der damaligen Denkweise. Wir haben zwar keine hebräischen Dokumente des Neuen Testamentes vorliegen, alle sind in Griechisch überliefert und es gibt auch kaum Anlass zu glauben, dass wir jemals hebräische Dokumente aus der damaligen Zeit finden. Aber der semitische Klang der griechischen Texte ist enorm. Drängt sich auf. Und selbst in unseren deutschen Übersetzungen spüren wir den hebräischen Klang. Und das veranlasst uns, die vielen oft schwer verständlichen Texte unter dem Gesichtspunkt der damaligen Sprache, Kultur, Sitten und der feinsinnigen rabbinischen Art zu verstehen. Keiner von uns sagt, ich nannte den Namen meines Sohnes Emil. Wir haben ihn Emil genannt. Ne? Richtig? Auch im Griechischen ist das so. Aber im Hebräischen sagt man, er rief den Namen, Vayikra Shmo, da hat seinen Namen Shmuel genannt. Ne? Oder Johanan, Johannes. So sagt man es. Im Alten Testament habe ich herausgefunden, ich mache mir jetzt die Mühe nicht, das nochmal herauszufinden, wo das ist. Da haben wir uns in unseren deutschen Übersetzungen eine richtige deutsche Wiedergabe. Da sagt man nicht, und er rief den Namen oder er nannte den Namen so und so. Er nannte ihn einfach so und so. So, aber im Neuen Testament, da hat der griechische Übersetzer das Hebräisch so wörtlich übersetzt und dann geht der deutsche Übersetzer hin und macht dasselbe. Und dann nenne seinen Namen Johannes. Gib ihm den Namen Johannes, ist besseres Deutsch. Ne? Haben wir Germanist hier, Germanisten? Na, ist doch so. Ja. So, nenne ihn Heinrich. Einfach. Aber wir machen es. Und so gibt es viele andere Dinge im Neuen Testament, die typisch hebräisch sind. Und der Text stammt aus dem Griechischen. Who can English? You. You too. You should it not for possible hold what it not all gives, ne?
I can tell you. I can you tell. I have it in the cross. Und so eine Klöpse gibt's natürlich in der griechischen Sprache, wenn man aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Klar. Ja, ist normal. Bitte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diejenigen, die das Griechische übersetzt haben, aus dem Hebräischen, zwar ganz gut Griechisch konnten, aber doch immerhin eine Reihe von idiomatischen Redewendungen, die wir im Hebräischen haben, genau wie im Deutschen, dass die da Schwierigkeiten hatten, das wiederzugeben in der richtigen Weise. Und da beginnt die Schwierigkeit. Da ist ein bisschen, und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, vor allen Dingen, wenn wir in den Römerbrief hineinkommen oder in den Galaterbrief, wenn wir dann, wir kommen ja nachher noch ein bisschen dazu, wenn wir da das Problem betrachten, ist nicht so einfach. Wo meint Paulus Gesetz und wo meint Paulus die religiösen Anordnungen der mündlichen Überlieferung, die ja auch Gesetz genannt wird. Und wenn von Gerechtigkeit gesprochen wird, was heißt das denn, Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht immer leicht zu verstehen. Im Alten Testament, ja, da haben wir Tzedakah oder Tzidkot, Gerechtigkeiten. Aber im Neuen Testament, die Kaiosyne. Aber was heißt das denn dann? Das kann man nicht einfach nur mit Gerechtigkeit übersetzen. Sondern da muss man das Konzept, das hebräische Konzept kennen, das dahinter steht. Das Konzept lautet, zu einem überwiegenden Teil bedeutet Tzedakah, Gerechtigkeit, Erlösung, Wohltat Gottes, Rettung. Das sind die Rettungen Gottes. Ich lese euch mal etwas vor aus dem Richterbuch. Richterbuch, Kapitel 5, Seite 308. Kapitel 5, Vers 11. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen, so wird dies, ist das Lied der Deborah, sollen sie dort besingen. Und jetzt lese ich nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Dort steht im Urtext, im hebräischen Text, Tzidkot, Gerechtigkeiten, Mehrzahl. Warum haben die hier Heilstaten übersetzt? Weil die das wissen. Ja? Wir haben noch eine Stelle bei Samuel. 1. Samuel, ich glaube 12, müsste das mal sein. Ich mal gucken. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, 12, Vers 7. Tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete, über alle Gerechtigkeiten des Herrn. Die Elberfelder haben hier übersetzt, über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat. Und dann gibt es noch etwas, Micha, Prophet Micha, Zeitgenosse von Jesaja. So, Vers Kapitel 6, mein Volk, denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt, was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Chittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst, die Gerechtigkeiten, die Wohltaten, die Heilstaten, die Rettungen des Herrn. Herr, meine Gerechtigkeit. Gott meiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet zu einem großen Teil, es ist weniger ein juristisches Wort, es bedeutet Wohltat Gottes, Rettung Gottes. So, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten,
Also wenn eure Rettung, wenn eure Erlösung, wenn eure Erlösung nicht besser ist als das, was die Schriftgelehrten so demonstrieren und die Pharisäer, nichts los. Wenn Paulus von Gerechtigkeit spricht im Römerbrief, spricht er in erster Linie als ein Hebräer. Er spricht ja nicht als Grieche. Es ist natürlich griechisch geschrieben. Sein Adjutant hat das ja griechisch geschrieben, aber es ist ja doch hebräisches Denken. Und auch im Galaterbrief, ganz deutlich. Da müssen wir also ein bisschen transponieren. Und es ist nicht einfach, es ist eine schwierige Sache. Aber wir kommen dazu, dass wir dann Gesetz eher an einigen Stellen mit religiösen Vorschriften, vor allen Dingen dort, wo Gesetz negativ erscheint, gleichsetzen. Und dass wir dort, wo von Gerechtigkeit gesprochen ist, schon mal das Wort Erlösung oder gerettet oder erlöst werden gebrauchen. Wenn wir uns die Evangelien und ihren hebräischen Hintergrund anschauen, dann gibt es einige Quellen, die wir betrachten müssen. Also erstmal die Evangelien selbst. Ich habe hier Folgendes von Eusebius. Eusebius war ja im 4. Jahrhundert Zeitgenosse von Konstantin, ein berühmter Kirchengeschichtsschreiber, der erste eigentlich. Und der hat Folgendes gesagt in seinem dritten Buch, Kapitel 39, Absatz 15 bis 17. Auch dies lehrte der Presbyter Papias. Papias lebte ungefähr 130 nach Christus in Kleinasien. Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht der Reihe nach, aufgeschrieben. Denn er hatte den Herrn nicht gehört und begleitet. Wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eines trug er Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Bericht keiner Lüge schuldig zu machen. So berichtete Papias über Markus. Eusebius hatte die Schrift von Papias vorliegen. Und dann im nächsten Absatz, da steht geschrieben, bezüglich Matthäus behauptete er, Papias, Matthäus hat in hebräischer Sprache die Reden zusammengestellt, ein jeder aber übersetzte dieselben so gut er konnte. Papias berief sich auch auf Zeugnisse aus dem ersten Johannesbrief und dem ersten Petrusbrief. Ferner führte er aus dem Hebräerevangelium die Geschichte eines Weibes an, das wegen vieler Sünden vor dem Herrn angeklagt worden war. Auch dies mussten wir außer dem Erwähnten noch bemerken. Also, wir haben die Evangelien. Wir haben aber auch die Mischna. Die Mischna, die geschriebene, die im Unterschied zur geschriebenen Tora die mündliche Tora wiedergibt, die mündliche Überlieferung, die Aufsätze der Väter, würden wir sagen. Dann haben wir eine Menge alter Midrashim. Ein Midrash ist ein Kommentar zu einer Bibelstelle, oft mit einer schönen Geschichte unterlegt. Dann haben wir Auslegungen anderer Art, Mechilta, Tanchuma und Midrash Rabbah und Pesikta und was gibt es nicht alles. Halacha, Haggadah, der Unterschied ist euch bekannt? Nicht? Muss ich auf Mishnah, Midrash und so weiter
eingehen? Ja? Ja. Kurz eingehen, okay. Oh. Darf ich die Tasche haben? Selbige, ja. Die ist schwer, pass auf, dein Arm. Ah, da ist Wissen drin hier, guck mal. Danke, das Buch brauchte ich nur. Pirkei Avot. Pirkei Avot ist das wichtigste Buch in der Synagoge. Es wird in der zweiten Hälfte immer gelesen, also im Sommer, wird immer aus diesem Traktat, der Talmud ist ja so ein Werk, ne? Und da ist, das sind sechs Ordnungen und diese sechs Ordnungen haben jeweils eine Reihe von Traktaten. Und Pirkei Avot ist das ethische, ist der ethische Teil, der ethische Teil des Talmud oder der Mishnah, eigentlich der Mishnah, nicht des Talmud, das ist der Mishnah. Und da ist Folgendes geschrieben: Alle Israeliten haben einen Anteil am künftigen Leben, denn es heißt, Jesaja 60, Vers 21, und dein Volk, sie alle sind Gerechte, für immer werden sie das Land besitzen, der Sprössling meiner Pflanzungen, das Werk meiner Hände, mich zu verherrlichen. Moses, und jetzt passt genau auf, Moses empfing die Lehre vom Sinai und er überlieferte sie dem Josua. Josua den Ältesten, die Ältesten den Propheten und die Propheten überlieferten sie den Männern der großen Versammlung, der großen Synagoge. Knesset HaGadol, HaGadolah. Knesset HaGadolah. Diese sprachen drei Lehren aus. Seid behutsam beim Entscheiden, stellt viele Schüler aus, also macht viele Studenten und macht einen Zaun um das Gesetz. Man hat also gesagt, neben der schriftlichen Tora, die uns in der Bibel vorliegt, gibt es die mündliche Überlieferung, die Gott dem Mose gegeben hat und die er mündlich an Josua und so weiter weitergegeben hat, Esra bis, ja, Esra, und dann wurde darüber diskutiert. Die mündlichen Überlieferungen haben wir dann in der sogenannten Mishnah, das ist ein Werk, das ist ungefähr so dick. Mishnah hat sechs Ordnungen, genau wie der Talmud. Der Talmud ist ja die, ich komme drauf. Mishnah hat sechs Ordnungen und besteht aus einer Reihe von Traktaten. Und davon ist halt in der vierten Ordnung der Nesikim ist das drin. Dieser Traktat, Pirkei Avot, Sprüche der Väter, das sind fünf Kapitel, später ist ein sechster hinzugekommen. Und es geht darum, dass ungefähr um 200 nach Christus einer der Nachkommen von Gamaliel, der bei von Paulus erwähnt wird, einer der Nachkommen Jehuda Hanasi, Juda der Fürst, alles aufgeschrieben hat mit seinen Schülern, in seiner Akademie, um das nicht, wie der Aachener sagt, verschütt gehen zu lassen, dass das sich nicht verliert. Denn es gab einen Niedergang in der jüdischen Tradition. Die Menschen wussten nicht mehr, was haben die Väter gesagt. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir endlich aufschreiben. Und dann hat man diese ganzen Sprüche der Väter aufgeschrieben, aber das sind alles Sprüche von den Tanaiten aus der Zeit. Tanaiten heißt Lehrer, Tanaim, Hebräisch, Tanaim, Tanaiten, Deutsch, verdeutscht, ein Lehrer, die also im 1. Jahrhundert vor Christus, 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 2., 3. Jahrhundert nach Christus gelebt haben, die sogenannten Weisen, die sogenannten Gelehrten. Von diesen hat man diese Sprüche aufgeschrieben und es geht zum Beispiel um Folgendes. Es geht darum, dass Gott zwar Gebote und Verordnungen gegeben hat im Alten Testament, in der Tora. Er hat gesagt, du sollst nicht arbeiten am Schabbat. Ja, aber was ist Arbeit? Gut, zwei Probleme wurden gelöst. Feuer anmachen ist verboten und Holz sammeln ist verboten. So, das ist Arbeit. Und was noch? Jetzt kommen noch 37 Melachot dazu, Arbeiten dazu. Und das ist eine ganze Menge. Das musste natürlich bestimmt werden. Viele der Gebote mussten bestimmt und ausgelegt werden. Ihr erinnert euch, dass wir in unserem Rechtsstaat, in dem wir ja leben, ne? In unserem Rechtsstaat haben wir ja Gesetzgebung und dann gibt es Rechtsfälle, die von Gerichten entschieden werden. Und oft sind die Rechtsfälle, die entschieden werden, bedeutender als das bloße Gesetz, nach dem gehandelt wird. Ja? Bundesverfassungsgesetz, Bundesgerichtshof, Verwaltungsgericht und so weiter. Diese Rechtsfälle, die Sonderfälle darstellen und die dann entschieden werden. Und so eine Sachen haben wir in der mündlichen Tora. Und man kann sagen, dass die mündliche Tora in der Mishnah, das ist also wie gesagt so ein dickes Buch, zusammengefasst ist. Ne? Die mündliche Tora ist in der Mishnah aufgeschrieben. Und da befinden sich dann alle die Dinge, zum Beispiel über die Ehe. Wie wird die Ehe geschlossen? Wie wird die Ehe aufgelöst? Wie wird man handeln, wenn eine Ehe aufgelöst ist? Was muss man da sagen? Man geht zum Rabbi und lässt die Ehe wieder auflösen. Genau wie man es bei uns zum Pastor wieder geht und sagt, wir haben die Nase voll voneinander, bitte löse unsere Ehe jetzt auf. Du hast uns vor 20 Jahren getraut. Und dann andere Fälle mit dem Opfer, mit dem Zehnten. Es hat bis heute ja nicht aufgehört, dass wir Probleme haben, ne, mit dem Zehnten. Zank über den Zehnten, gibt man ihn nicht. Das gab es schon damals. Und da gibt es eine Reihe von Ansichten und dann gibt es Ansichten über alle möglichen Lebensbereiche, die wir uns vorstellen können. Die sind dort berücksichtigt. Das ist höchst interessant. Und das ist in der Mishnah zusammengefasst worden. Dann ist man in Palästina, ich sage das mit Absicht, wir können ja darüber nochmal diskutieren, das Wort Palästina kommt wahrscheinlich von Ringkämpfer, Palästes. Ne? Das ist ein griechisches Wort, ganz deutlich ein griechisches Wort und hat nichts mit den Philistern eigentlich zu tun. Lassen wir mal, da setzen wir uns in die Brennnesseln, wenn wir das noch weiter vertiefen würden. So, und wir haben da also dann schon im 5. Jahrhundert, den palästinensischen, den Jerusalemer Talmud, der dann entsteht, der wesentlich kürzer ist als der bedeutendere Talmud, auf den man sich in der Regel bezieht, wenn man vom Talmud spricht, der babylonische Talmud. Der ist ein bisschen später entstanden, da sind auch Teile in Aramäisch und so weiter. Das ist dann der Talmud. Der Talmud ist ein Kommentar über die Mishnah. Man hat also einen Abschnitt der Mishnah und der wird dann, da haben, sagen wir mal, zwei, drei Tanaiten in der Mishnah etwas gesagt über ein gewisses Thema, sagen wir mal über Opfergaben. So, jetzt gehen die Amoräer hin, also die Leute aus dem 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, und kommentieren das noch einmal, was die gesagt haben. Das ist also der Kommentar über den Kommentar. Und so gibt es den Kommentar über den Kommentar über den Kommentar über den Kommentar. Aber das Interessante bei dieser ganzen Geschichte ist, du kannst nicht irgendetwas behaupten. Du musst Quellen angeben. Es ist nicht einfach so, dass ein Gelehrter aufstehen kann und kann irgendetwas sagen.
Deswegen finden wir oft, Rabbi so und so hat im Namen von Rabbi so und so gesagt. Oder Rabbi so und so hat im Namen von Rabbi so und so und der hat im Namen von Rabbi so und so Folgendes gesagt. Ne? Ja, gleichzeitig will ich deutlich machen, in einer solchen Kultur, in der das gesprochene Wort weitergegeben wird, ist höchste Genauigkeit. Gibt es ein hohes Maß an Genauigkeit. Wir kennen diese Kultur nicht oder fast nicht mehr. Und wir kennen das ja von den Journalisten. Das sind ja besonders geschulte Leute, die auf das gesprochene Wort achten und dann alles aufschreiben. Und da beginnen die Fehler. Wenn ich dir den 23. Psalm mal aufsage, da steht, Gott ist mein Schäfer. Na, kann ich sagen. Nicht verkehrt. Aber das steht da nicht. Wir haben von Luther gehört, der Herr ist mein Hirte. Na? Also wird man mich sofort unterbrechen, der Herr ist mein Hirte. Oder, und dann, wenn ich irgendein Wort in diesem Psalm dann verändern würde, sein Handstock, ne, und sein Knüppel, die sind mir ein Trost. Ne? Ja, dann merkt man schon den Unterschied. Wir sind an den Wortlaut gewöhnt, okay? Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon, da oben in das Königsschloss. Ne? Ihr kennt Gedichte, die wir gelernt haben. Wenn wir da einen Fehler machen, schon hat uns der Lehrer dann am Schlafittchen gehabt und hat gesagt, hey, das ist falsch, wie heißt richtig? Ne? Mündliche Überlieferung, die ist sehr, sehr genau. Die Ungenauigkeit kommt hinein durch die Schreiberei. Das mag uns sehr, sehr erstaunen, aber wir merken es ja täglich, wenn ein Politiker etwas sagt. Die Leute haben ein außerordentlich gutes Gedächtnis, die sagen, ich habe schon immer gesagt. Und dann kommt etwas völlig Neues. Ne? In der Regel ist es so. Und dann sagen sie, ja, und dann kommt das in der Zeitung, da sagen sie, ich bin falsch zitiert worden, ich bin falsch wiedergegeben worden, ich habe das völlig anders gemeint, vor allen Dingen, wenn ein Sturm von Entrüstung sich kundtut. Ist klar, ne? Die wollen ja auch schon immer Wählerstimmen haben. So, können wir weitergehen? Oh, 5 Minuten noch. Nee, dann lassen wir es lieber hier. Die mündliche Tora ist die Mishna und sie ist eine gute Quelle, um die Sprüche oder die Evangelien zu beurteilen. Denn wir haben dort Ausdrücke, hebräische Ausdrücke, die wir, ich sage es nochmal anders. Zur Zeit Jesu hat man Hebräisch gesprochen, aber es war ein anderes Hebräisch. Es war ein Hebräisch, in das man schon über 3000 hellenistische Wörter übernommen hatte. Ja? Zum Beispiel das Wort Fels ist übernommen worden, Petra. Ne, man hat das Wort Petra übernommen, man hat nicht Zur gesagt, man hat Petra gesagt. Deswegen ist es auch ganz leicht zu verstehen, dass Jesus Petra gesagt hat, Ata Petros, du bist Petros. Und Petros war ja kein Name, war kein griechischer Name, niemand hieß Petros. Das ist erst alles viel später gekommen, Jesus hat eine Erfindung gemacht. Ne? Und der erste, wirklich bezeugt in der Literatur, ist ein Rabbi nach Petros, der diesen Namen trug. Aber dann erst kommt es durch das Christentum auch ins Griechentum hinein, dass man Leute Petrus nennt. Aber vorher hat Jesus den Schimon Petrus genannt. So. Und so gab es eine Reihe von Ausdrücken, von Wörtern, wie wir ja auch sehr bereichert worden sind durch die englische Sprache. Ne? Früher mehr durch das französische Parapluie und Plumeau und so weiter. Und Portemonnaie. Ja.
Und jetzt haben wir eine Reihe von englischen Ausdrücken. Kann mir jemand mal einer sagen, was? Cool, ne? Ja, das war cool eben. Ja, echt gut. So, und genauso war das im Hebräischen. Und dieses Hebräisch, das auch ein bisschen anders betont worden ist offensichtlich, nannte man mischnaisches Hebräisch. Und ja, in diesem Hebräischen hat man sich dann unterhalten und dann hat man das ins Griechische übersetzt und das war dann halt nicht immer so einfach. Gut. Ich denke, wir machen jetzt eine Pause.